Auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Schön, bei euch zu sein. Ich habe mir schon gedacht, heute ist bestimmt Urlaubszeit hier. Aber doch eine ganze Menge Leute. Der Vorteil ist, man findet leichter einen Parkplatz, wenn man so auf den letzten Drücker kommt, wie ich. Und ja, das war ganz gut. Ich habe mir heute Morgen gedacht, ich würde gerne über ein Thema sprechen oder über ein bestimmtes Thema. Zuerst einmal ein Thema, was unsere Gesellschaft immer wieder prägt, was in unserer Gesellschaft so irgendwo allgegenwärtig ist, direkt oder indirekt, nämlich über das Thema Selbstverwirklichung. Ja, ein großes Thema. Ein Thema, das sich in vielen Bereichen bemerkbar macht. Eigentlich Selbstverwirklichung, ich habe mal drüber nachgedacht, was in dem Wort so steckt. Und von vornherein kam mir das ziemlich ich-bezogen vor. Selbstverwirklichung, ich verwirkliche mich. Und das kann gehen bei manchen Menschen, sicher habt ihr da den einen oder anderen vor Augen, bis hin zur Selbstsucht, dass Menschen so auf sich bezogen sind, dass man einen Eindruck hat, das ist wie eine Selbstsucht. Da geht es dann bei den Menschen darum, ich, mir, mich die ganze Zeit, sie, alles kreist sich, kreist um sie. Es geht um meine Rechte. Und natürlich drängt sich die Frage auf, was ist da mit den Pflichten? Für viele dieser Menschen ist Karrierestreben eine Tugend. Ich finde das immer interessant, wenn man in den Medien, in der Zeitung über den einen oder anderen Manager etwas liest, über seine Biografie. Und dann stehen da manchmal Worte wie, er hat Punkt, 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 was immer, zielstrebig das und das angepackt und konsequent verfolgt oder so ähnlich. Dann stelle ich mir so vor, was würden die Kollegen jetzt wohl sagen, wie das so im Berufsleben so aussieht bei dem konsequent verfolgt, zielstrebig angepackt. So ein paar Leute fallen mir da ein und da fallen doch so ein paar andere dann vom Tellerrand, was sie damit ja, was Sie darunter verstehen. In vielen Qualifikationen beruflicher Art wird besonders das Durchsetzungsvermögen auch rausgestrichen. Und da denke ich auch immer. Und die andere Seite, wir leben heute in einer bestimmten Altersgruppe in einer Yuppie-Kultur. Darunter versteht man Leute, die so pro Jahr 100.000 Dollar, das könnte man ja jetzt mit Euro schon gleichsetzen bei dem jetzigen Kurs, oder sogenannte Dings, ja, ich weiß nicht, ob ihr Dings kennt, das sind die Leute, Double Salary, No Kids, also doppeltes Gehalt, keine Kinder, wo es nur quasi um das Geld geht und um nichts anderes. Und die trifft man sicher, besonders in unserem Land, recht häufig an, die wir am Ende der Bevölkerungswachstumsrate weltweit stehen. Das sind dann Fragen wie, was tut der Staat für mich? Wie wirke ich? Oder welchen Einfluss habe ich? Welchen Eindruck mache ich? Oder auch, mein Auto ist besser. Mein Computer hat einen größeren Speicher. Mein Computer ist schneller. Meine neue Kleidung ist voll im Trend. Unsere Kinder sind intelligenter. Das spielt ja alles eine Rolle, wenn es um dieses Thema geht. Der Theologe Emil Brunner hat einmal gesagt, der Sinn der biblischen Botschaft ist, wahrzumachen, dass Gott das Zentrum ist und nicht der Mensch. Der Sinn der biblischen Botschaft ist, wahrzumachen, dass Gott das Zentrum ist und nicht der Mensch. Und ich denke, darüber nachzudenken, lohnt sich immer wieder. Ich entdecke immer wieder in meinem Leben, auch wenn ich vielleicht mich nicht verwirklichen will, entdecke ich doch in meinem Leben, wie schnell ich zum Zentrum werde und wie wenig Gott oftmals Platz hat. Gottes Wort sagt, Jesus hat die Gestalt eines Menschen angenommen, ja, nicht nur um uns zu erlösen, sondern was sagt die Bibel an der Stelle? Um uns wieder in die Herrschaft Gottes zu bringen. Das ist der Grund, warum er die Gestalt eines Menschen angenommen hat. An einer Stelle begegnet Jesus einem reichen Jünger oder einem reichen jungen Menschen. Und dieser reiche junge Mensch ist ein Vorzeigemensch in vieler Weise, aber er will nur einen Teil seiner Person Gott übergeben. Und Jesus macht deutlich, entweder gibst du dich ganz hin, mir ganz hin oder gar nicht. Es gibt bei Jesus dies nicht, ich gebe dir einen Teil und den Rest behalte ich für mich. Darüber bestimme ich. Deine Person ist also nicht in Abschnitte oder Bereiche gegliedert, die man irgendwo beliebig voneinander trennen könnte. Ich denke, wer versucht, einen Teil dieser Hingabe zurückzuhalten, für sich zurückzubehalten, der wird merken, dass er schnell geistliche Konflikte heraufbeschwört. Er wird merken, dass seine Beziehung zu Gott getrübt ist und der Heilige Geist einfach in seinem Leben nicht so wirken kann und arbeiten kann, wie Gott das ganz gerne möchte. Das Wort Selbstverwirklichung ist ein Modewort in der heutigen Zeit. Und das heißt nicht, dass Modeerscheinungen Christen unberührt lassen. Das ist nicht damit gemeint. Aber dahinter steht eigentlich hinter Selbstverwirklichung, ich will mich verwirklichen. Und die Frage drängt sich auf, was heißt das eigentlich, mich selbst verwirklichen? In erster Linie kommt für mich da ein Kontrast auf zu der biblischen Botschaft, der sehr, sehr deutlich ist. Nach der Bibel ist der Mensch eine sündige Kreatur, die im Laufe der Jahre teilweise immer mehr geprägt ist, auch vom Zeitgeist. Und die Frage ist, was will ich da verwirklichen? Was will ich von mir verwirklichen, wenn ich immer mehr vom Zeitgeist geprägt bin? Und nochmals, das bedeutet nicht, dass ich als Christ besser bin als andere, wenn ich mich Gott ausliefer. Es geht nicht darum, dass ein Christ besser ist als andere. Es geht lediglich darum, dass ich mich Gott ausliefere. Einmal bin ich dadurch Gott gehorsam. Und zum anderen auch kann Gottes Geist ganz anders in mir wirken und ich kann für andere ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis davon sein, dass Gottes Welt ganz anders aussieht, wie der Zeitgeist. Du und ich, wir sind aufgefordert, uns Gott zu unterstellen, für ihn zu leben und uns von ihm verändern zu lassen. Dass Gott mich ständig verändert. Und das bedeutet nicht, dass du mit den letzten Klamotten rumlaufen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du immer einen Schrottwagen fahren musst. Das bedeutet auch nicht, dass du nicht mal nach Mallorca fahren musst. Du musst ja da keine Saufparty machen. Oder sonst etwas. Das sind alles äußere Dinge. Wichtig ist einfach, dass du dich von Gott innerlich verändern lässt. Und dann wirst du erleben, kommen die äußeren Dinge von selbst, was das für Konsequenzen hat für dich. Es geht darum, dass nicht eine Selbstverwirklichung passiert, sondern eine stärkere Verwirklichung immer mehr in das Bild Gottes hinein. In dieses Bild Gottes bist du geschaffen worden. Und in dieses Bild Gottes hinein sollst du dich immer mehr verändern. Und seit dem Sündenfall entfernen sich Menschen von diesem Bild Gottes immer mehr. Deshalb ist, und ich denke, das kann man mit Fug und Recht deutlich sagen, das Vorbild der Selbstverwirklichung absolut unbiblisch. Es ist völlig unbiblisch, sich selbst zu verwirklichen. Der Glaube, dass modernes Selbstbewusstsein vielleicht dich zu einer größeren Freiheit führt, ist eine Täuschung. Es stimmt nicht. Selbstwert als biblisches Ideal kommt nur von Gott. Indem ich mich von Gott immer mehr umgestalten lasse, so wie Gott das möchte. Und nochmals, das bedeutet nicht, dass ich weltfremd werde. Das ist ganz wichtig. Das haben viele Christen in der Vergangenheit völlig falsch verstanden und verstehen es teilweise auch heute noch falsch. Wenn ich das so sage, ist das für viele schon wieder gleich ein Freibrief. Das ist nicht gemeint für alles. Und das heißt, diesen Selbstwert kannst du nur bekommen in der ungeteilten Nachfolge Jesu. Indem du sagst, Herr, koste es, was es wolle, ich halte an dir fest, verändere du mich in dein Bild hinein. Ich sehe diese Ansätze teilweise auch schon in der Kindererziehung, wo Kinder einfach freigelassen werden, einfach das zu tun, was sie gerne möchten, wo kaum mehr Grenzen sind in ihrem Leben. Aber Gott setzt mir in meinem Leben Grenzen und auch Kinder brauchen Grenzen. Und Gott setzt mir Grenzen in meinem Leben, um mich zu schützen. Und alle Eltern wissen, Kinder brauchen Grenzen, um sie zu schützen. Jede Form auch der Gemeinschaft ist bei der Selbstverwirklichung aufs Höchste gefährdet, inklusive der Ehe. Wenn zwei Menschen anfangen, sich selber zu verwirklichen, dann wachsen sie nicht mehr aufeinander zu, sondern sie schauen nur immer mehr auf sich. Sie schauen, was sie verlieren. Und ich denke, am ehesten in der Ehe können Menschen entdecken, wie ich-bezogen sie sein können und wie wenig Menschen bezogen sein können auf die andere Person. Jede Form auch der christlichen Gemeinschaft kann an der Selbstverwirklichung zerbrechen, inklusive das Gemeindeleben. Und ich denke, deshalb ist auch die christliche Gemeinde unter einem ganz besonderen Beschuss Satans. Wenn Menschen oder einzelne Menschen nur auf sich schauen, kann es Gemeinschaft massiv gefährden. Mit der Selbstverwirklichung geht immer auch ein Individualismus einher. Und das ist ein ständiger potenzieller Sprengstoff für jede Form von Gemeinschaft oder christlicher Gemeinschaft. Und ich sehe Möglichkeiten, wie das überwunden werden kann. Es kann überwunden werden durch das Gebet, das hört sich merkwürdig an, aber es kann überwunden werden, indem du dein Gebetsleben stärkst. Was passiert in deinem Gebetsleben? In deinem Gebetsleben hast du Kontakt mit Gott. In dem Moment, wo du Kontakt mit Gott hast und häufiger Kontakt mit Gott hast, kann Gott dich prägen und wird er dich prägen. Und das heißt, du kommst aus diesem Kreislauf des Zeitgeistes heraus, der Selbstverwirklichung heraus und kommst in Kontakt mit deinem Schöpfer. Das zweite ist das Wort Gottes. Sich beschäftigen, das Lesen des Wortes Gottes. Mir geht es immer wieder so, dass wenn ich meine, ich brauche das Wort Gottes am wenigsten oder ich bin zu müde oder was weiß ich, ihr kennt diesen Spruch, dann brauche ich es am dringendsten. Und das ist wahr. Warum brauche ich es am dringendsten? Weil wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, wenn ich dieses Wort lese, manchmal nur ein Kapitel lese, dann kommt hier sprichwörtlich ein anderer Geist raus. Ich merke plötzlich, wie komplett anders ich gepolt bin. Ich merke, dass ich völlig auf mich gepolt bin. Und dann dreht sich diese Einstellung. Und es befreit mich. Überheblichkeit hat viele Gesichter, auch ganz fromme. Im Gegensatz zur Selbstverwirklichung spricht die Bibel von Selbstverleugnung, vom Dienen. In Gottes Wort lesen wir, und dienet einer dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Dienet einer dem anderen. In diesem Licht wirken auch manche psychologische Ratschläge auch für die Ehe ganz anders. Die psychologischen Ratschläge der heutigen Zeit sind meistens: befreit euch, sagt dem anderen auch ganz offen, was ihr denkt. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, sich auszusprechen. Ich könnte das nur nicht genug unterstreichen. Es gibt viel Schweigen in vielen Ehen. Und es ist ganz wichtig, sich auszusprechen. Aber was oft geschieht heute ist, Menschen lassen ihren ganzen Egoismus raus und es hilft niemandem. Es verletzt andere. Und das ist nicht gemeint. Da fehlt die Liebe. Und in der Praxis führt dieses Gerede von Offenheit oft dazu, dass jeder eigentlich verletzter ist als vorher. Nur weil beide den Eindruck haben, sie müssten sich Luft machen. Das ist nicht der Weg und das kann nicht helfen. Selbstverleugnung kann auch auf Rechte verzichten. Ich kann auf meine Rechte verzichten. Da ist mir meine Frau sicher ein Vorbild in vielen Dingen, weil ich finde, da ist sie großartig drin, wenn sie eigentlich was sagen müsste, könnte, dürfte, das Recht hätte, was zu sagen über bestimmte Themen, dann verpackt sie das sehr gut. So im Laufe der Ehe habe ich langsam, da klingelt es dann schon bei kleinen Andeutungen bei mir, da bin ich also gut geschult mittlerweile, sie packt das in Frageform und so und ich habe große Hochachtung dafür, dass mir solche Brücken gebaut werden. Ja, Männer haben manchmal Probleme mit manchen Dingen und dem muss man so ein paar Brücken bauen. Bestimmt Frauen auch, aber ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass ich eine weise Frau habe. Und ich möchte euch ermutigen, besonders die Damen, was wäre diese Welt ohne die Frauen? Ich meine, sie wäre wahrscheinlich nicht ausgestorben. Aber viele Frauen haben wirklich da die Gabe, und das darf keine Entschuldigung für uns Männer sein, mit Weise voranzugehen. Und ich möchte euch dafür beglückwünschen und sagen, es wird nicht übersehen. Macht weiter so. Und hoffentlich hilft es dazu, dass wir Männer mehr ins Nachdenken kommen, wie wir uns verändern können. Auf Rechte zu verzichten, nicht schmollend. Oder irgendwie mit Grimm in uns, sondern dass wir uns sehen, alle, als dass wir ja vor Gott unvollkommen sind. Der Dienende kann nachgeben. Der Dienende kann sehr oft nachgeben. Sein Selbstverständnis ist, und das setzt voraus, dass er einen engen Kontakt mit Gott hat, dass er weiß, sein Image wird nicht angekratzt. Und er kann trotzdem nachgeben. Selbstverwirklichung steht auch in dem völligen Gegensatz zu dem, was Paulus sagt. Die Gemeinde der Korinther, das ist eine besonders schwierige Gemeinde, mit der Paulus viele, viele Zeilen widmen muss. Nicht, weil sie das unbedingt verdient haben, sondern weil sie es eigentlich nicht verdient haben. Da schreibt Paulus im 2. Korintherbrief: Jesus ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist das Ziel, für Jesus zu leben. Du folgst Gott nach, aber oft oder dir selbst, dem Zeitgeist, was immer. Und Paulus fährt dann fort und sagt zwei Verse weiter, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir wenden das oft auf Bekehrung an. Aber Paulus möchte, dass wir eine neue innere Einstellung haben, dass wir uns verleugnen können, dass wir dienen können, nicht mehr uns selbst verwirklichen. Neues ist geworden, eine neue Kreatur. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, Gott steht im Mittelpunkt. Und da könnte man eine ganze Menge dazu sagen. Mir ist aufgefallen, bei dem ersten Sündenfall geht es eigentlich primär um das Vergleichen. Adam und Eva haben etwas gesehen und wollten das haben, weil sie es sahen. Und die Selbstverwirklichung hat sehr viel zu tun in unserer heutigen Zeit mit dem Vergleichen. Ich vergleiche mich mit anderen. Christen vergleichen sich mit anderen, was andere machen. Und sie haben den Eindruck, und das ist ein uraltes Problem, was in der Bibel in vielen Fällen, das Volk Israel hat sich immer verführen lassen durch das Vergleichen, durch das Schauen auf die Völker um sich herum. Und das ist ein Problem. Und das bedeutet, dass sie selber nicht genug verwurzelt waren in Gott und in seinem Wort. Und das führt letzten Endes Vergleichen zu sehr viel Stress, auch zu sehr viel Forderung. Und da könnte man jetzt, wenn ich mehr Zeit hätte, eine ganze Menge zu sagen, wie sich das äußert im Einzelfall. Der Geist der Selbstverwirklichung ist ein fordernder Geist. Und er ist nie zufrieden. Er ist kein Geist der Selbstverleugnung, sondern ein Geist, der statt der erwarteten Sicherheit immer unsicherer macht. Und das ist etwas, was Gott nicht möchte. Paulus sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. Und Paulus weiß, dass er befreit werden muss von dieser inneren Natur, nur auf sich zu schauen. In Lukas 9 lesen wir, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Darum geht es. Oder ein Vers weiter, denn wer sein Leben erhalten will und Selbstverwirklichung ist eine Art Lebensform für viele Menschen, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. In Johannes 12 sagt Jesus auch etwas zu diesem Thema ab Vers 24. Da sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Und das muss ich wollen. Ich muss wollen, dass mein Ich erstirbt, mein Ego-Ich erstirbt. Ich muss es in die Erde legen wollen. Wenn es nicht erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich muss das glauben, dass in dem Moment, wo Jesus mein Fokus wird und ich mich nicht verwirklichen will, obwohl ich scheinbar keine Frucht sehe, dass es Frucht bringt. Das ist ein Glaubensschritt. Dass es letzten Endes Frucht bringt. Wer sein Leben lieb hat, sagt Jesus, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Da spricht Jesus nicht von Lebensmüden, sondern er spricht darum von dem Lifestyle dieser Welt. Wer dieses Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten. Und dann sagt er, wer mir dienen will, der folgt mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich möchte Mut machen zum Dienen. In Lukas sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Vielleicht hast du mal ganz anders angefangen. Wir haben vorhin von dem Sommerlager gehört. Da passieren viele Dinge auf Freizeiten und viel Gutes im Leben von Jugendlichen und was sie umsetzen können, auch später in ihrem Leben. Und da haben viele in jungen Jahren gute Entscheidungen getroffen. Und später, im Laufe des Lebens, kommt das Vergleichen dazu, was andere haben. Vielleicht wolltest du sogar mal als Missionar irgendwo hin. Du wolltest nur Jesus dienen. Und im Laufe der Zeit kommen viele begehrenswerte Dinge dazu. Du denkst, irgendwo bist du zu kurz gekommen. Oder ja, es müssten andere Wege geben. Oder der Weg des Dienens Jesu ist eigentlich zu einfach oder auch zu schmerzhaft. Aber Jesus sagt, dies ist der Weg. Und ich habe meine Frau gebeten, ob sie euch einfach mal ein paar Zettel verteilen soll. Ich habe von einem Autor gelesen, der diese Dinge einfach einmal auf einen Punkt gebracht hat. Und ich möchte euch das zum Abschluss einfach einmal hinterlassen. Ich möchte euch das einfach mitgeben. Und wenn ihr den Zettel noch nicht habt, das macht nichts. Es geht darum, um das Sich-Selbst-Sterben. Wer sich selbst gestorben ist, sagt Leonard Ravenhill, der einige Bücher geschrieben hat, wer sich selbst gestorben ist, hat keine Ambitionen. Gemeint ist damit nicht, dass ich nicht zielstrebig im Bereich meines Lebens sein kann. Also Ehepaare können auch gerne zwei haben, kein Problem, wir haben genug. Wer sich selbst gestorben ist, hat keine Ambitionen. Das heißt, außerhalb von Gott muss ich nichts mehr erreichen. Ich mache gerne Sport und ich kann euch versichern, früher hatte ich so einen Ehrgeiz. Ich war auch noch so dumm und habe geglaubt, ich könnte mal Bizeps haben. Bis ich dann kapierte, Gott hat mich gar nicht so geschaffen. Ich bin einfach nur der Ausdauertyp. Ja? Ich könnte Kilometer laufen, aber ich könnte nie Bizeps haben. Ja? Und wir sind einfach unterschiedlich geschaffen. Und ja, so ein Junge dann in der Schule und so, müssen alle Bizeps haben. Und ich hatte einen Ehrgeiz. Und was weiß ich, also wenn irgendwas in einer bestimmten Zeit zu erreichen war, das musste ich unbedingt toppen. Heute mache ich gerne Sport. Aber ich muss mir nichts mehr beweisen. Das geht oft in die Richtung, du musst dir etwas beweisen. Das ist auch eine Form der Selbstverwirklichung. Nein, ich muss mir gar nichts mehr beweisen. Ich mache es einfach, weil ich gesund sein möchte. Ich mache es einfach, weil es gut für mich ist. Ich muss mir gar nichts mehr beweisen. Und wenn ich mich dann manchmal umschaue im Fitnessstudio oder so, boah, was sich Leute quälen, dann denke ich mir, boah, gut, dass du das nicht mehr musst. Ich gehe manchmal auch an gewisse Grenzen ran, aber ich brauche nur noch 80% davon. Ja, früher musste ich 110 bringen. Und das war einfach so in mir. Nein, brauche ich nicht. Er hat auch nichts mehr, wenn er keine Ambitionen hat, auf das er neidisch sein müsste. Er braucht das nicht der anderen. Das ist mit den Ambitionen gemeint, nicht Zielstrebigkeit im Leben. Zielstrebigkeit ist eine gute Sache, wenn es im Maßen ist. Er hat auch, wenn er sich selbst gestorben ist, wenn er gestorben ist, hat er keinen Ruf mehr. Das heißt also, du brauchst nicht irgendwo jemand Besonderes zu sein. Du brauchst nicht irgendjemanden imitieren. Nein, du kannst du selbst sein. Und das ist okay so. Du brauchst nicht jemand anders zu sein. Selbstverwirklichung ist oft eine versteckte Art von doch jemand anders zu sein. Du kannst du selbst sein und darin kannst du entspannt sein. Das heißt, es gibt eigentlich nichts mehr. Wenn du tot wärst, könntest du nicht mehr kämpfen. Du brauchst dich nicht mehr abkämpfen, um jemand anders zu sein. Um irgendeinen besonderen Namen zu haben, und das ist für Teenager so wichtig. Das kann so entspannend sein, Weil ich weiß, in der Zeit habe ich mich wahnsinnig verglichen mit allen möglichen Dingen und in der Schule ist das zwangsläufig so. Das ist wahnsinnig entspannt, wenn ich das nicht mehr muss. Wer tot ist, der hat auch keinen Besitz mehr. Ja? Man sagt, das Totenhemd hat keine Taschen. In diesem Jahr waren Claudia und ich schon auf 5 Beerdigungen. Ich glaube, das haben wir noch nie erlebt, so viel. Und die letzte war die von Renate Göckel, die auch einige von euch kennen. Und ich habe das selber erlebt, wenn ein Mensch vor dir liegt und gestorben ist, ein lieber Mensch, er kann nichts mitnehmen. Gar nichts mitnehmen. Du kannst nichts mitnehmen. Du kannst im Haus anhäufen, was du willst. Mitnehmen kannst du davon nichts. Am besten, du machst vorher schon Sperrmüll. Dann lebst du auch besser, entspannter. Das heißt auch, mit Besitz ist verbunden Angst. Wer Besitz hat, hat Angst, dass er es verlieren kann. Ich bin so beeindruckt von diesen Flüchtlingen und es ist so furchtbar beschämend. Da sind Menschen, die akademische Grade haben. Da sind Menschen, die viel Besitz hatten. Da sind Menschen, die einen großen Ruf hatten. Und diese Menschen kommen hier an mit gar nichts. Und ihr seid sicher das falsche Publikum, dem ich das predige. Und dass Menschen in unserem Land, einem Land mit Millionen von Ex-Flüchtlingen, was damals aus den Ostgebieten nach Deutschland kam, war die größte Flüchtlingsbewegung, die die Welt bisher erlebt hatte. Und das war in Deutschland. Und ausgerechnet dieses Land hat Probleme damit. Das ist nicht zu fassen. Wer Besitz hat, hat Angst, hat Sorge, Besitz zu verlieren. Aber wenn ich mir gestorben bin, sollte ich diese Sorge nicht haben. Er hat auch keine Rechte. Du kannst so viel Unrecht in dieser Welt erleben. Wir alle erleben Unrecht. Ich bin sicher, du kannst aus deinem Leben viel Unrecht berichten, wo man dir Unrecht getan hat. In der Schule schon. Und manche Erinnerungen kommen dir da heute noch hoch. Auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde. Man hat dir Unrecht getan, aber ein Toter hat keine Rechte mehr. Er ist tot. Er hat keine Rechte mehr. Und eigentlich, wenn mir Jesus nicht vergeben hätte, dann könnte ich überhaupt keinen Kontakt mehr mit Jesus haben. Ich muss auch mit Gott nicht rechten. Ich stehe vor Gott mit leeren Händen. Und wer sich selbst gestorben ist, ist es eigentlich logisch, ist bereits tot. Das heißt, es kann ihn auch niemand mehr töten. Einfach, weil er schon tot ist. Das heißt, niemand kann etwas mehr tun, was dich zerstören sollte in dieser oder jenen Weise. Und ich würde mich freuen, wenn diese Predigt eine Ermutigung für dich war, in jeder Form, wie sie auch in deinem Leben passieren mag, dass du dich verwirklichen willst, zu sagen, nein, da ist nichts zu verwirklichen. Aber ich möchte lernen zu verstehen, was es bedeutet, sich zu verleugnen, wie sich Jesus verleugnet hat. Und ich möchte lernen, zu dienen, so wie Jesus gedient hat. Das ist der Weg Gottes, das ist der Weg Jesu, das ist der Weg zur Zufriedenheit, das ist der Weg zum Glück. Und das wünsche ich euch. Amen.